Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Es ist der 21. Dezember 2015. Ein Tag, der nicht so schnell wieder vergessen geht. Für viele Schweizerinnen und Schweizer gilt die Tat, die wir euch jetzt erzählen, als das schlimmste Verbrechen, das in der Schweiz je passiert ist. Hallo zusammen!
Hallo miteinander, wir sind Cherin Lacher
und Tanja Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in dem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Cherin, bist du in Weihnachtsstimmung?
Ja, schon ein bisschen. Mal, Lichtli hinter mir. Nein, die sehen da ja nicht. Aber hinter mir brennen schöne Lichtli und Kerzli und alles. Darum glaube ich schon.
Ja, und ich glaube auch, ich habe so meinen selber leicht improvisierten Weihnachtsbaum geschmückt. Kerzli anzündet und trinken Punsch. Also Tee, wollt jetzt mal Punsch trinken. Ich glaube ja, wenn ihr die Folge hört, dann sind ihr wahrscheinlich in Weihnachtsstimmung oder schon wieder nicht mehr in Weihnachtsstimmung, weil die Folge kommt am 24. Dezember raus. Und ja, das gibt uns auch ein bisschen Möglichkeit, heute einen ganz speziellen Fall zu machen, einen Weihnachtsfall. Verraten wir jetzt aber noch nicht gerade, wählen.
Das ist halt an Weihnachten passiert und darum haben wir gefunden, es passt mega gut. Also nicht am 24., aber in der Weihnachtszeit. Und ich habe ihn auch mega oft gewünscht. Also es ist, glaube ich, der meist gewünschte Fall, weil es halt auch ein relativ bekannter ist. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir den mal. Und wir erzählen den heute zusammen, weil wir einfach gefunden haben, es ist so ein grosser Fall und ja, wir erzählen einfach abwechslungsweise.
Und ich glaube, die richtigen Sherlock und Sherlottis unter euch, keine Ahnung, die wissen jetzt schon, um welchen Fall es geht. Aber bevor wir zu dem Fall kommen, möchten wir glaub, noch ein anderes Thema ansprechen, wo wir finden, das gehört genau jetzt hierher, an Weihnachten, wo eigentlich so ein bisschen das Fest von der Liebe, von Zusammensein vom, ja, weiss auch nicht, von der nächsten Liebe auch ist. Und uns ist etwas aufgefallen, sagen wir mal im Internet, wo wir überhaupt keine Freude daran hatten, uns mega haben können darüber aufregen. Und ehrlich gesagt, wir ein bisschen von der True Crime Community enttäuscht sind.
Also nicht von unseren, aber von allgemein den True Crime Fans, weil Mordlust hat als Zusatzfolge vor Weihnachten eine Folge gemacht, wo sie mit anderen Leuten zusammen eine Folge gemacht haben. Und unter dem Post sind einfach so viele andere True Crime Podcasts gehatet worden, weil die Frage im Raum gestanden ist, mit wem dass sie jetzt die Special-Folge machen.
Ja, und wir haben uns dann halt einfach aufregen, weil wir erleben True Crime Community als so ein eingeschweißtes Team irgendwie so. Es haben alle irgendwo ein einen Flick ab, uns inklusive, weil man halt einfach sich in der Freizeit irgendwie mit Verbrechen und schlimmen Sachen beschäftigt. Aber dass die Leute in diesen Kommentaren so können über andere abhaten und fertig machen, das hat uns so richtig, wir haben uns wie selber ein bisschen angegriffen gefühlt, obwohl wir überhaupt nicht gesprochen sind in diesen Kommentaren oder so. Und klar, wir kommen auch Nachrichten über selten, die nicht ganz so lieb sind. Und ja, ich glaube, wir können die recht mit Humor nehmen und die hinter uns liegen lassen, nicht gross Beachtung schenken. Ja, einfach weil es halt dann meistens bösartig sind und ein bisschen sehr despektierlich. Ich glaube, was wir euch mitgeben wollen, ist einfach so, sind lieb zueinander und wenn ihr nichts Liebes zu sagen habt im Internet, dann sagt gescheiter nichts. Ich glaube, ich werde niemandem vorwerfen, dass ihr Hate-Kommentare oder so Hetzereien schreibt auf Social Media, aber
es stecken eigentlich immer echte Personen dahinter und eben wir haben es zum Glück noch nicht viel erleben müssen, aber es ist gleich, wenn da dann irgendwie Personen sind, die wo sich dann auch irgendwie verletzt fühlen oder so, das ist halt irgendwie nicht lustig und es ist wie echt, wir sollen alle irgendwie lieb sein und keine Ahnung, fest, ja, sind doch lieb zueinander.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen in dem Fall, wo wir heute erzählen, sind nicht alle lieb miteinander, aber es geht sehr, sehr viel um Liebe. Um die Liebe von einer Familie, die sich wahnsinnig gern hat, wo ich irgendwie in der ganzen Recherche von so einem grossen Zusammenhalt und so viel wirklich Liebe gelesen habe, dass es mich ein paar Mal genommen hat, dass ich ein paar Mal Tränen in den Augen hatte und dachte, das kann doch nicht sein. Und irgendwie, manchmal war es so schön zum Lesen und dann aber gleichzeitig die Geschichte dahinter zu können, ist Horror.
Übrigens, von dem Fall, den wir heute erzählen, gibt es dann noch einen zweiten Teil im neuen Jahr. Wir haben gefunden, jetzt erzählen wir einfach mal die Tat und so ein bisschen da rundherum. Und alles, was nachher passiert ist, bis der Täter vielleicht gefasst wird, kommt dann in der nächsten Folge.
Schön, dass du das so gesagt hast, so der Täter vielleicht gefasst wird. Betonung vielleicht. Nein, es geht gar nicht darum, euch irgendwie auf die Folter zu spannen oder weiss auch nicht was. Wahrscheinlich kennen eben die meisten den Fall schon und wissen schon, wie es ausgeht. Trotzdem haben wir halt uns sehr viel Mühe gegeben, in der Recherche zum Sachen auch noch reinzubringen, wo man vielleicht in anderen Podcasts nicht gehört hat, wo man vielleicht in der Doku nicht gesehen hat oder so und auch dort mal nicht mitbekommen hat. Ich weiss es nicht. Ja, ich glaube, es könnte sich auch für die lohnen, die den Fall halt schon kennen. Und ja, müsst ihr halt ein bisschen Geduld haben, aber es sollte sich lohnen. Es ist kurz vor Weihnachten und überall hängt die Weihnachtsbeleuchtung. Schnee hat es keinen, aber das können wir ja nicht anders im Aargau. Schon von weitem sieht Georg die dicke, schwarze Rauchwolke, die aus dem Spitzbirli-Quartier im Himmel aufsteigt. Viel zu schnell und mit dem Kopf ganz sicher nicht auf der Strasse fährt er am Rauch entgegen. In die Richtung von seinem Zuhause zu Rupperswil. Vor ein paar Minuten hat ihm der Vater von seiner Partnerin, der Carla, angerufen und gesagt, dass es bei ihm daheim brenne. Mehr hat er dort aber noch nicht gewusst. Der Georg ist natürlich sofort zu Lenzburg losgefahren. Es ist kein weiter Weg. Eigentlich liegen die beiden Ortschaften fast nebeneinander. Aber trotzdem ist die Autofahrt genug lang, dass sich der Georg die schlimmen Sachen im Kopf ausmalt. Was ist, wenn es nicht alle rechtzeitig zum Haus raus geschafft haben? Und was ist, wenn die Carla, der Dion, der Davin oder Simona verletzt sind? Was ist, wenn er vergessen hat, das Kerzchen abzulöschen? Nach ein paar Minuten kommt er die Heime an. Die Feuerwehr hat mittlerweile das Feuer so gut wie möglich löschen. Die Polizei ist gerade dabei, die Schaulustigen und Medienleute vom Gebäude fernzuhalten. Menschen tigern vor dem Haus hin und her, andere stehen nur dort mit schockierter Miene. Der Georg stürmt aus dem Auto und aufs Haus zu. Bei der Absperrung wird aber auch er aufgehalten. Er muss sich ausweisen und erst als klar ist, dass er der Partner von der Carla ist, wird er ein Stückchen näher ans Haus gelassen. Informationen kommt er aber dennoch nicht über. Für Georg bedeutet das nur, dass etwas ganz Schlimmes muss passiert sein. Wo dann auch noch die Sanitäter wieder aus dem Haus kommen und weit und breit, weder die Carla, der Dion, der Davin oder Simona zu sehen sind, macht er sich aufs Schlimmste gefasst. In seinem Buch «Für immer» sagt er dann auch, dass das wahrscheinlich das Beste war, was er hätte denken können. Weil wäre er optimistisch gewesen, wäre die Nachricht von der Polizei dann wahrscheinlich noch viel unerträglicher geworden. Im Haus sind nämlich 4 Leichen gefunden worden. Schon mit 13 war der Georg ein bisschen verliebt, Carla. Sein Kollege hat damals sogar in seinem Film, den er mit Hilfe von Georg gedreht hat, eine romantische Szene eingebaut. Die weibliche Rolle hat Carla und die männliche natürlich den Georg gespielt. Wirklich mehr ist zwischen den beiden dann aber doch nie gelaufen. Der Georg war ein bisschen zu scheu. Später hat dann Carla einen Mann und der Georg eine Frau gefunden. 1996 kommen beide einen Sohn über und Carla bringt den Dion auf die Welt und der Georg wird Vater von Mirko. 7 Jahre später kommt bei beiden das zweite Kind, der Davin und der Fabio, der Sohn von Georg. Für ihn sind die beiden Kinder alles und das ist auch der Grund, warum dass er bei seiner Frau bleibt, auch wo es zwischen ihnen beiden nicht mehr ganz so rosig läuft. Voneinander wissen Carla und der Georg nichts mehr. Bis an einem Wintertag 2009. Beide sind unterwegs mit ihren Hunden. Auf einer verschneiten Wiese treffen sie sich dann ganz zufällig. Sie redet und erzählt von ihrer Familie. Carla ist zu dem Zeitpunkt wieder getrennt von ihrem Mann. Die beiden melden sich für den gleichen Hundekurs an und versinken immer mehr in alten Zeiten. Und erzählen, was alles zwischen ihnen passiert ist. Wahrscheinlich war es nicht wirklich ein Zufall, dass Carla ihre Leine dann dort im Kurs vergessen hat. Der Georg hat die dann zu ihrem Heim ins Spitzbirli-Quartier gebracht. Weil sie aber nicht daheim war, legt er einen Zettel dazu mit den Nummern. Einen Tag darauf meldet sie sich und die beiden verabreden sich zu einem Waldspaziergang im Schnee. Sie redet und redet und zum Abschied küsst er sie. Und Georg wird klar, dass es Zeit wird, sich von seiner Frau zu trennen. Mit Sack und Pack zieht er dann bei Mirko ein, der mittlerweile schon in seiner eigenen Wohnung lebt. Die meiste Zeit verbringt er aber bei der Carla und ihren Kind. Der Dion ist 19 und ein Perfektionist. In seinem eigenen Reich im Dachstock hat alles seinen Platz. Nie gibt es ein Chaos und das sieht man auch ihm selber an. Seine Kleider sind immer perfekt abgestimmt und ordentlich. Die Hosen haben immer die richtige Länge und die passenden Schuhe dazu. Er spielt Fußball beim FC Rupperswil. Vorher hat er aber zu Luzern und zu Aarau gespielt. Irgendwann ist seine Freundin Simona aber wichtiger geworden und er ist wieder zurück ins Heimatdorf spielen. Auch der Davin ist ein riesen Fußballfan. Er will eigentlich mal Profi werden und spielt mittlerweile auch schon zu Aarau in der U14-Mannschaft. Obwohl er im Sport ein Ass ist, ist der 13-Jährige gleich noch ein bisschen ein Mami-Kind. Er ist sehr anhänglich und ein wahnsinnig liebenswerter Bub. Ein Bilderbuch Patchwork-Familie. Alles ist perfekt und ich denke, es ist ein Segen, dass niemand dort schon gewusst hat, was nur wenige Jahre später Schreckliches passiert. Noch vor dem Haus werden dem Georg Fragen gestellt. Wirklich beantworten kann er sie aber nicht. Auch die Eltern von der Carla sind dort. Sie sitzen in ihrem Auto und haben ihm vorher noch zugewunken. Mit einem Polizeiauto wird der Georg dann auf den Posten gebracht. Die Polizei geht nämlich nicht wie er davon aus, dass irgendwo eine Kerze hätte können vergessen gehen. Sie ziehen in Betracht, dass Feuer im Spitzbirli-Quartier mit Absicht gelegt worden ist. Und ihre Hauptverdächtige ist der Georg. Auf dem Posten werden ihm weitere Fragen gestellt. Er kommt andere Kleider über. Solche, die keine Bändel oder Schnallen haben, so dass er sich in den Zellen nichts antun kann. Auch für den Georg ist klar, dass die Polizei ihn unter Verdacht hat. Auch wenn sie ihm sagen, es handle sich nur um eine Routineuntersuchung. Sie prüfen seine Fingernägel auf Ruhespuren. Ist ja eigentlich auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die schlimmsten Verbrechen meistens im engsten Umkreis begangen werden. Zudem steigt um Weihnachten die häusliche Gewalt eigentlich auch immer an. Die Familien verbringen viel Zeit daheim und haben so viel den grösseren Reibungspunkt. Aber er hat seiner Familie nie etwas antun können. Vor allem nicht so kurz vor Weihnachten. Erst nach Mitternacht wird Georg dann wieder rausgelassen. Knapp vor der Tür fällt er seinem älteren Sohn an Mirko um den Hals. Die Polizei hat auch ihn herbeordert, vernommen und in Betracht gezogen, dass er etwas damit könnte zu tun haben. Am Vorabend ist Mirko noch bei seinem Vater, Georg, Carla, Davin und Dion zu Besuch gewesen. Der Dion ist nur ein paar Monate jünger als er selber und eigentlich ein sehr guter Kollege von ihm wurde. Allgemein kommt er mit der neuen Familie von seinem Vater sehr gut zu Rang. So gegen die 22:30 macht er sich auf den Weg heim und sagt zu den anderen: Tschüss, bis bald. Dass das letzte Mal war, dass er sie gesehen hat, hat er sich totsmal nicht denken können. Der Georg hat seine Partnerin am Morgen vom 21. das letzte Mal gesehen. Er hat Carla einen Milchkaffee ans Bett gebracht, bevor er ins Geschäft gefahren ist. Als er dann zum Haus aus ist, hat er gesehen, dass auch die Schuhe von Simona noch dort stehen. Sie ist die Freundin von Dion und kommt öfters mal zu ihm schlafen. Sie schleicht sich dann an einem auf die Zechenspitze zu ihm in den Dachstock, damit sie niemand weckt, wenn sie am Zimmer von Davin und der Carla und dem Georg vorbeiläuft. In seinem Buch beschreibt Georg die Familie wahnsinnig harmonisch. Ein Reibungspunkt, den die beiden aber hatten, war der Erziehung. Der Georg hat seine Söhne so erzogen, dass sie schon gleich sehr viel Verantwortung übernommen haben und selber haben müssen Konsequenzen ausbaden. Die Carla dagegen hat ihre Söhne am liebsten vor jedem Sturz, vor jeder Schramme und vor jedem Schmerz beschützt. Am liebsten hat sie ihre beiden Söhne nie ziehen und immer ganz nah bei sich gehabt, damit sie sicher kann sein kann, dass ihnen nichts passiert. Was an dem Morgen wirklich passiert ist, weiss der Georg nicht und er wird es auch noch lange nicht erfahren. Das wird für ihn wahrscheinlich sogar ein Segen gewesen sein. Wir wissen heute genau, was passiert ist.
Am 21. Dezember 2015 geht ein Mann etwa um 5:30 am Morgen aus dem Haus, um mit seinen zwei Hunden spazieren. Dabei läuft er am Haus der Familie Schauer vorbei. Er sieht, dass vor dem Parkplatz von dem Haus ein weißes Auto steht und nimmt an, dass das Auto vom Georg ist. Beim Heimweg vom Gassi gehen, etwa nach 45 Minuten, läuft er nochmal dort vorbei. Das weiße Auto steht immer noch da. Das Auto lässt den Mann nicht in Ruhe. Er hat nämlich einen schrecklichen Plan im Kopf, der mit dem Haus und den Bewohnern zu tun hat. Das Auto davor passt ihm aber nicht. Es bedeutet, dass ein anderer erwachsener Mann dabei wäre, also der Georg. Und der Punkt ist nicht im Plan inbegriffen. Der Mann entscheidet sich, dass er den Plan nicht heute durchziehen will. Die Hause ankommen, entscheidet er sich aber um. Er nimmt einen Rucksack, der schon lange vorbereitet und packt, im Gang steht und geht wieder aus dem Haus. Im Rucksack sind 6 Flaschen Fackelöl, schwarze Kabelbinder, die teilweise noch offen sind und teilweise zu Handschellen geformt, ein 30 cm langes Küchenmesser, ein elektrischer Anzünder, silbriges Panzerband, Handschellen, eine Hygienemaske und 6 Spielzeuge. Ein Mann kommt auf dem Weg ein weißes Auto entgegen, wahrscheinlich das vom Georg. Zwischen 7:30 und 8 läutet es dann bei der Familie Schauer. Die Carla Schauer, die Mami, geht zu der Tür und macht auf. Vor ihr steht ein Mann, der eine Visitenkarte und einen Brief zückt. Auf der Visitenkarte steht, er sei der Dr. Sebastian Meyer, Schulpsychologe. Der Brief ist sogar noch mit dem Logo der Schule, wo er angeblich arbeitet, gekennzeichnet. Der Mann sagt, in der Schule, wo der Carla ihren jüngeren Sohn, der Davin, in die Schule geht, habe sich ein Mädchen selber umgebracht, weil sie so fest gemobbt worden sei. Darum komme er heute Morgen vorbei. Auch der Davin sei bei dem Mobbing beteiligt gewesen, darum müsse er mit ihrem Sohn reden. Die Carla ist fassungslos. Sie bittet den Mann ins Haus und bietet ihm einen Kaffee an. In der Küche ankommen, sagt der Mann, er wolle zuerst mit der Carla und dann mit dem Davin und dann mit beiden zusammen reden. Die Carla sagt, das sei gut. Und dann reden die beiden etwa 20 Minuten, bis die Carla den Davin dann wecken geht. Nachdem die Gala den Devin in die Küche gebracht hat, geht sie ins Bettzimmer, um sich für den Tag fertig zu machen. Währenddessen redet der angeblich Schulpsychologe mit dem Devin. Nach einer Weile geht der Unbekannte zu seinem Rucksack und nimmt unbemerkt das grosse Messer führen. Er hebt von hinten das Messer an die Kehle vom Devin und sagt, er solle ruhig bleiben und nichts sagen. Dann bindet er das Handgelenk vom Devin mit Kabelbinder hinten auf dem Rücken zusammen. Für das hat er schon Handschellen mit Kabelbinder zusammengebastelt, die er nur noch anziehen muss. Also auf beiden Seiten wie so ein Kreis und in der Mitte so auch ein Kabelbinder, aber ganz eng. Er fragt den Devin, wo das die Gala und sein Bruder sind. Der Devin sagt, dass seine Mami wahrscheinlich im ersten Stock im Badzimmer sei, um sich zu richten, und der Dion, sein Bruder, im zweiten Stock, also im obersten. Und dort mit seiner Freundin wahrscheinlich noch am Schlafen ist. Dann gehen der Eindringling und der Devin in den ersten Stock. Der Devin läuft voraus, der Mann hebt das Messer an seine Brust. Im ersten Stock sieht die Gala die beiden und realisiert, dass ihren Sohn mit einem Messer bedroht wird. Sie will natürlich nichts, außer ihren Sohn aus dieser Situation befreien. Der einfachste Weg scheint ihr das zu machen, was der Eindringling verlangt. Er fragt, wo das der ältere Sohn sei, und wegen der Bedrohung sagt Gala, dass er oben ist. Sie gehen dann zum dritten rauf. Dort befiehlt der Mann, dass die Gala, der Dion und seine Freundin, Simona, mit einem mitgebrachten Kabelbinder fesseln soll. Die Gala erklärt den beiden, die bis vor kurzem noch geschlafen haben, die ganze Situation und bindet ihre Hände hinter dem Rücken mit den Kabelbindern zusammen. Der Devin, der immer noch mit dem Messer bedroht wird, ergänzt, sie sollen doch bitte einfach das machen, was der Mann sagt. Er hat natürlich Angst. Dann umwickelt die Gala noch die Beine der beiden mit Panzerband. Am Schluss muss sie den beiden noch das Maul mit dem gleichen Klebband zukleben. Der Unbekannte fragt nach den Handys und sagt alle ein. Er, die Gala und der Devin gehen nachher das dritte wieder einen Stock tiefer. Dort fesselt der Mann auch die Gala noch, in ihrem eigenen Zimmer, an den Händen und Füßen, und klebt auch ihr Maul zu. Währenddessen sagt er ihr, dass es nur um Geld ginge. Nachdem er auch die Gala widerstandsunfähig gemacht hat, sie sich weder bewegen noch reden kann, geht der Mann mit dem Devin in sein Zimmer. Der Devin muss auf den Boden knien und der Geiselnehmer hockt aufs Bett. Dann redet sie zusammen über Fußball. Der Devin liebt ja Fußball. Der Mann anscheinend auch. Irgendwann geht der Mann mit dem Devin wieder ins Zimmer von der Gala, nimmt ihr ein Klebband vom Maul und sagt, sie müsse auf die Bank Geld abheben und da wieder ins Haus zurückbringen. Die Gala sagt, sie hätte kein Geld. Er glaubt ihre nicht und wird die Unterlagen sehen. Er macht ihre Fesseln los, die Gala findet aber keinen Bankauszug auf Papier und loggt sich darum online etwa um 9:30 Uhr in die Bank ein. Der Unbekannte, der dem Devin immer noch mit dem Messer droht, kann all ihre Bankdaten anschauen. Er sagt der Gala, sie solle von ihrem eigenen Konto 9'500 Franken abheben. Er will aber auch noch Geld von der Simona und dem Dion klauen. Darum gehen die Gala, der Devin und er wieder rauf. Dort fragt er die beiden, die gefesselt auf dem Bett liegen, nach den PIN-Codes von der Bankkarte und schreibt es auf einen Zettel auf. Die Gala muss die Bankkarte dann aus dem Portemonnaie von den beiden nehmen. Dann drängt der Geiselnehmer die Gala und den Devin wieder in den ersten Stock. Dort soll sich die Gala parat machen. Plötzlich läutet es an der Tür. Die Gala sagt, dass das die Nachbarin sei, wo der Hund einmal holen komme, um zu spazieren. Die Nachbarin läuft ohne Vorwarnung ins Haus hinein. Der Mann sagt, die Gala solle runtergehen und ganz normal tun. Währenddessen bedroht er oben den Devin immer noch mit dem Messer. Die Gala redet unten kurz mit der Nachbarin, dann geht die mit dem kleinen weißen Hund voraus und läuft ahnungslos davon. Wo die Nachbarin weg ist, geht der Unbekannte mit dem Devin auch runter in die Küche. Er sagt der Gala, sie solle jetzt los. Und falls es nicht geht, um so einen höheren Betrag abzuheben, soll sie einfach weniger holen. Er sagt, sie solle zu Rupperswil und zu Lenzburg abheben. Die Gala sagt, ihren Lebenspartner sei in Lenzburg aber Geschäftsführer und darum kennen die Gala dort alle. Der Geiselnehmer sagt, dann gehst du halt in die Bank zu Aarau. Die Gala meint, dass der Georg dort oft Sitzungen hat und eventuell dort am Arbeiten ist. Darum schlägt sie dann die Kantonalbank Wildegg vor. Und falls jemand fragt, wieso dass sie so viel abhebt, schlägt sie vor, sie sage dann, sie wolle für ihren ältesten Sohn ein Occasionsauto auf die Weihnacht kaufen. Etwa am 20 vor 10 macht der Mann ein Foto von der Gala und sagt, er schicke da jetzt seinem Komplizen, der bei der Bank wartet. Das Bild verschickt er aber nicht wirklich. Dann sagt er noch, dass er seinem Komplizen noch die genaue Filiale schicken müsse. Jetzt darf Gala gehen. Ihr Auftrag ist, mit Geld zurückzukommen. Er erklärt ihr noch, dass nachher, wenn sie heimkommt, ein Zettel da liegen wird, wo ein Übergabeort steht. Er sagt, dass er dann am Übergabeort mit dem Davin wartet und sie dort einen Tausch machen können. Geld gegen das Kind. Als die Gala gegangen ist, checkt der Mann kurz, ob bei den beiden Gefangenen oben alles in Ordnung ist. Dann geht er mit dem Davin wieder ins Zimmer. Er muss wieder anknüllen und die beiden reden wieder über Fußball und über die Schule. Der Unbekannte fragt irgendwann nach Geld. Der Davin überlegt kurz und holt dann sein Sparschweinchen im Ecke vom Zimmer führen und gibt es ihm. Dort drin ist all sein Erspartes von der letzten Zeit. Gleichzeitig fährt Gala, wie ihre befohlen worden ist, auf Rupperswil zu der Bank. Dort probiert sie etwa um 10 vor 10 Geld vom Dion seinem Konto abheben. Es funktioniert aber nicht, weil Saldo zu klein ist. Dann probiert sie es mit der Karte von der Simona und kann 1'000 Franken abheben. Die Gala fährt auf Wildeck zu der Bank und hebt etwa um 10 ab 10 von ihrem eigenen Konto 9'850 Franken ab. Sie hebt das Geld ab, weil sie Angst hat, dass ihren Kindern etwas passiert, wenn sie ohne etwas zurückkommen wird. Am Bankschalter wird die Gala von mehreren Leuten gesehen. Sie wirkt nervös, aber niemand spricht sie an oder sie sagt auch niemandem etwas. Da will sie fest daran glaubt, dass wenn sie das Geld am Mann bringt, wo ihre Kinder als Geisel hat, dass dann alles wieder gut kommt. Sie getraut sich nicht, um Hilfe zu beten oder die Polizei anzuleiten, weil dann ihre Kinder etwas passieren könnte. Die Gala hat übrigens unter anderem 6x 1000er Noten rausgelassen und dann noch 11x 200er, 11x 100er und 11x 50er Noten. Nach etwa 20 Minuten kommt Gala wieder heim. Sie erzählt dem Geiselnehmer, der immer noch dort ist, dass nicht alles nach Plan gelaufen sei. Beim Dion seiner Karte konnte sie nichts abheben, weil das Limit schon erreicht war. Sie sagt dann aber, wie viel sie bei ihr und der Simona können abheben und übergibt ihm die 10'850 Franken. Der Mann festet sie wieder wie beim ersten Mal in ihrem Zimmer. Er geht nachher mit dem Davin wieder in sein Zimmer. Jetzt beschreibe ich die Tat, die am 21.12. passiert ist. Darum hier nochmal eine extra Triggerwarnung. Es ist wirklich sehr heavy und beinhaltet sexuelle Gewalt an einem Kind. Für die, die etwas mit dem Ganzen zu tun haben oder allgemein anfällig für solche Sachen sind, die sollen doch bitte den Teil überspringen. In der Folgebeschreibung sehen wir genau, ab welcher Zeit es anfängt und ab welcher Zeit ihr wieder zuhören könnt. Etwa um 10:30 macht der Unbekannte Bilder von Davin im Zimmer. Zuerst von seinen Fesseln, von seinem Bauch und seinem Rücken und auch noch von seinen Boxershorts. Dann zieht er am Davin seine Boxershorts ab, sodass seine Genitalien sichtbar werden. Auch davon macht er Fotos. Irgendwann stellt er das Handy auf Filme ein und führt am Davin Finger anal ein. Dann holt er ein Sexspielzeug aus dem Rucksack und führt ihm da auch ein. Der Mann schneidet dem Davin seine Fesseln auf und macht noch mehr Videos und Fotos. Eins zum Beispiel, wo der Davin sich selber am Penis anlangt, da will ihm der Mann da befohlen hat. Dann fordert der Täter den Davin auf, um seinen Penis ins Maul zu nehmen. Auch davon macht er Fotos und Videos. Das Ganze geht etwa eine Viertelstunde. Nachher soll der Davin seine Fußballkleider anlegen. Dann muss er neben dem Mann aufs Bett hocken und ihn auf die Backe küssen. Auch davon macht er ein Selfie. Mit dem Trikot macht er noch mehr Fotos von Davin und nötigt ihn nochmal zu sexuellen Handlungen. Der Davin hat da alles mit sich machen lassen, weil er gewusst hat, dass der Rest von seiner Familie gefesselt ist und der Eindringling bewaffnet ist. Logischerweise war ihm auch bewusst gewesen, dass der Mann viel älter, grösser und stärker ist. Der Davin hofft, dass, wenn er mitmacht, nichts Schlimmeres passiert. Darum hat er auch am Anfang zum Dion gesagt, sie sollen doch einfach alle mitmachen, was ihnen gesagt wird. Wo der Davin wieder angelegt ist, legt ihm der Mann die Fesseln wieder an. Der Unbekannte geht zu der Gala ins Zimmer, um zu schauen, ob alles gut ist. Dann packt er seinen Rucksack, geht dann aber ohne Rucksack nur mit dem Messer auf den zweiten Stock. Dort kommt ihm der Dion entgegen. Er hat sich von den Fesseln befreien. Der Geiselnehmer fordert ihn aber auf, sofort wieder zurück ins Zimmer zu gehen. Der Dion liegt ohne Widerrede wieder neben Simona aufs Bett, auf den Bauch und hebt die Hände widerstandslos auf den Rücken. Er nimmt an, dass der Mann ihn wieder fesselt. Stattdessen knündelt der Unbekannte auf den Dion drauf und schneidet ihm mit dem Messer die Kehle auf. Simona liegt nebendran und muss alles mit anschauen. Der Dion ist kurz darauf aber tot. Er ist wegen Blutverlust gestorben. Seine ganze Halsarterie ist aufgeschnitten. Kurz nachdem macht der Täter genau das Gleiche bei der Simona. Sie hat keine Chance, um sich zu wehren. Auch sie ist sofort tot. Ein Stock tiefer zieht er die gleich grausame Tat bei der Gala durch. Das eine Bein auf dem Rücken der Gala, er zieht ihr an den Haaren, damit ihren Hals etwas raufkommt und dann den tödlichen Schnitt durch die Kehle. Nachdem begeht er noch den vierten und letzten Mord im Kinderzimmer von Davin. Auch er ist nach dem Schnitt durch die Kehle tot. Der Mann geht ins Badzimmer und wäscht das Blut auf seine Hände und das Messer mit Wasser ab. Trocknet dann alles mit einem grünen Frottentuch, das schon dort am Hängen ist. Auf der Jacke und Schuhen und dem Rucksack vom Täter hat es auch Blutspritzer. Die auf dem Rucksack übermalt der Täter später mit einem schwarzen Filzstift. Der Täter geht nochmal in den obersten Stock und übergüsst alles Brennbare mit Fackelöl, also Brandbeschleuniger. Zum Beispiel eine Couch oder Kleider. Er legt auf die zwei Leichen auch noch zusätzliche Kleider drauf, wo er mit Öl übergüsst. Im Zimmer der Gala macht er das Gleiche. Dann geht er ins Büro, wo er einen Schrank mit Fackelöl übergüsst. Und im Davins im Zimmer übergüsst er den Teppich, den Schreibtisch und noch mehr. Macht sich dann auf in den untersten Stock und leert aufs Sofa auch noch Öl und auf den Esstisch und in der Küche auf den ganzen Boden. Dann geht er noch einmal auf und zündet jedes einzelne Zimmer an. Zuletzt dann die Küche und den Wohnbereich. Er will seine Spuren mit dem Feuer verwischen. Etwa um 11 Uhr geht der Mann aus dem Haus der Familie Schauer und läuft zu Fuß heim. Am 20.11 Uhr alarmiert ein Nachbar die Feuerwehr und die Polizei, weil Rauch aus dem Haus von Schauers kommt. Wo die Feuerwehr eintrifft, ist das ganze Haus voller Rauch. Die Feuerwehr kann zuerst nur im unteren Bereich vom Haus rein. Sie müssen die verschiedenen Brandherde unter Kontrolle bringen. Am Haus ist ein Sachschaden von 160'000 Franken festgestellt worden. Auch das Nachbarshaus ist nicht ganz unverschont geblieben. Der Mann ist mittlerweile zuhause angekommen und duscht. Nach dem Mittag geht er mit seiner Mutter und den beiden Hunden spazieren. Am Abend geht er mit zwei Kollegen zu Nacht essen und später noch ins Casino. Alles macht er immer so, wie nichts gewesen wäre. Allgemein verläuft das Leben vom Täter genau gleich wie vor der Tat. Er lässt sich nichts anmerken. Das Einzige, was im Leben anders ist, er hat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Da gibt er für Essen, Tierarztrechnungen für seine Hunde, Krankenkassenprämien, Telefonrechnungen, Geburtstagsgeschenke, Markenkleider und Ferien aus. Die Fotos und Videos, die er bei der Tat und dem sexuellen Übergriff von Davin gemacht hat, ladet er auf seinen Laptop. Die sind dafür da, dass er es immer wieder anschauen kann.
Oh fuck, Mann. Das ist so unglaublich. Ich denke so an Davin, wo einfach wie alle anderen auch das Gefühl hatte, dass der Mann nur Geld will und sie darum gefesselt hat. Und dass er darum einfach alles mitgemacht hat, was der von ihm wollte. Einfach in der Hoffnung, dass ihm und seiner Familie nachher nichts passiert. Und das ist so stark. Ein 12-jähriger Bub, der Vergewaltigung einfach mit sich machen und sich nicht wehrt. Und auch, dass der Dion dort dann runtergekommen ist und halt vielleicht, ich weiss nicht, irgendwo noch hat können etwas greifen konnte, wo er hat können bodigen damit. Ich meine, er hat ja nicht gewusst, was schlussendlich passiert. Ich glaube, das hätte man gar nicht können wissen. Ich habe auch schon Diskussionen mit anderen Leuten gehabt über den Fall. Und dort hat es so geheißen, ja, wieso hat sich denn niemand gewehrt? Und ich glaube, erstens mal hat absolut niemand das Recht, da irgendetwas zu sagen, ja, wieso hätte da niemand etwas gemacht? Ja, hätte es etwas gemacht, wäre das nicht passiert. Und das glaube ich absolut nicht. Die vier Menschen haben in dem Moment gemacht, was sie das Gefühl hatten, was absolut richtig ist in dem Moment. Und sie sind davon ausgegangen, wenn er das Geld überkommt, dann nachher kommt alles wieder gut und sie kommen wieder frei. Und dass das Ganze so ein Ausmaß nimmt und das Geld absolut nur eine Nebensache war, nur ein Vorwand war, das hätte man gar nicht können wissen. Und ich glaube, das hätte auch mir nicht gewusst in dem Moment.
Voll, ich habe auch gedacht, als ich da alles recherchiert habe und gelesen habe, ich hätte vielleicht irgendwie probiert, was zu machen. Oder ich wäre zum Beispiel aus dem Fenster geklettert, wenn ich der Dion gewesen wäre und nicht runtergelaufen dort, wo der Täter ist. Oder wenn ich die Gala gewesen wäre, hätte ich vielleicht auf der Bank oder so jemandem Bescheid gegeben oder irgendwie probiert, die Polizei informieren über eine Bankangestellte oder eine Angestellte. Aber da halt nur mit dem Wissen, was das nachher passiert. Er hat gedacht, der Mann geht jetzt mit seinem Geld. Und da war es gewesen. Logisch ist es auch schlimm. Aber eben alle haben gedacht, es geht ums Geld. Und der Täter geht dann wieder. Aber so war es halt einfach nicht gewesen. Und darum kann man wie nicht sagen, hätte es da und da gemacht, wäre nichts passiert. Darum, ja.
Und ich glaube auch, dass es halt einfach so ist, dass jeder und jede Idee das Gefühl hatte, wenn ich jetzt ein Seich mache, dann könnten das meine Familienmitglieder büssen. Und aus dem Grund, ich glaube, ich weiß nicht, was ich in dem Moment würde tun. Ich würde es mir niemals anmassen, um irgendwie das Gefühl haben, ich wüsste, was ich in dem Moment täte. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich, glaube, recht ähnlich gehandelt hätte und dass ich absolut verstehe, warum sie so gehandelt haben. Und wir sind uns definitiv alle einig, dass das etwas vom Schlimmsten ist, vor allem wenn es etwas vor Weihnachten passiert und so völlig aus dem Nichts, so grauenhaft und grausam. Ein paar Tage später ist Heiligabend. Den verbringt er bei den Eltern und dem Bruder von der Carla. Sie haben auch nicht eine Sekunde lang daran gedacht, dass der Georg könnte für all das verantwortlich sein. Sie glauben an ihn und haben ihn darum eingeladen. Normalerweise gibt es bei ihnen Fondue Chinoise. Der Davin, der Dion und Carla wären dabei, alles wäre festlich dekoriert und der Tisch speziell gedeckt. Sie würden mit Familie und Kolleginnen von der Carla feiern. Denen, ihre Familie wären dabei und es gäbe eine riesige Bescherung mit Geschenken und Singen. Das Mal stehen einfach die Weingläser und ein Teller Guetzli auf dem Tisch. Wirklich glauben, was passiert ist, kann niemand. Alle hoffen jetzt dann, aus dem schlimmen Albtraum aufzuwachen und die vier wieder in die Arme zu schliessen. Ein paar Tage später werden der Davin, der Dion und Carla zu Rupperswil beerdigt. Simona ist schon früher von ihren Eltern noch jemand anders beigesetzt worden. An Trauergottesdienst kommen mehr als 700 Leute. Die Nachricht hat mittlerweile die ganze Schweiz erreicht. So eine schlimme Tat, kurz vor Weihnachten. Aber natürlich wissen sie auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, was tatsächlich passiert ist. In der Zeit nach dem Tod erreichen Georg viele Briefe, Kärtchen, Anrufe, SMS und E-Mails. Fremde, entfernte Bekannte, aber auch Kollegen drücken ihr Beileid aus oder äußern ihre Theorie. Eine davon möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Sie ist ein bisschen straub. Ich finde aber, dass es irgendwie in diesem Ausmaß schon fast kein Zufall mehr kann sein. Ist dir aufgefallen, dass die Quersumme des Tatjahres 2005 und diejenige der Postleitzahl von Rupperswil 5102 beide eine 8 ergeben? Ebenso wie die Quersumme der Hausnummer 53. Kommt dazu, dass die Stückelung der Banknoten, die Carla abgehoben hat, dreimal eine 11 ergibt. 11 mal eine 200er Note, 11 mal eine 100er Note, 11 mal eine 50er Note, was zusammen mit den 6000er Noten und den am Bankomaten noch abgehobenen Euro insgesamt 11'000 Franken ergibt. Also nochmals eine 11. 4 mal die 11 ergibt 44. Die Quersumme ergibt abermals eine 8. Im Übrigen stehen das Tatjahr und die Postleitzahl spiegelverkehrt zueinander. 2005, 5102. Genau wie das Datum der Tat. 21.12. Zudem ist das der dunkelste Tag. Sollte vielleicht ein religiöser Fundamentalismus eine Rolle spielen? Denn Jesus folgten 11 gerechte Apostel. Der 12. hingegen war ein Verräter. Sherin, was haltest du von dieser Theorie?
Oh mein Gott, also sorry. Wer rechnet so viel. Also in der Freizeit. Ich weiß nicht, ich bin einfach gar kein Mensch, der sich gern mit Mathe befasst und sich noch nie gern mit Mathe befasst hat, auch nicht in der Schule. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, um da alles irgendwie auszurechnen, die Quersumme auszurechnen und keine Ahnung was. Und dann noch so eine Theorie aufzustellen, von wegen irgendwas, alles 11 und keine Ahnung, 11 Leute, die mit Jesus hineinlaufen. Mega aus dem Kontext gerissen, finde ich. Mhm. Also ja.
Ich muss sagen, ich finde die Theorie doch recht interessant, auch wenn sie mega wirr und mega komisch und was weiß ich alles wirkt. Aber irgendwo finde ich halt, sind das so viele Zufälle, wo ich einfach muss sagen, wenn ich jetzt zum Ermittlungsteam gehörte, ich würde das in Betracht ziehen. Auch wenn es nicht meine Nummer 1 Theorie wäre, aber irgendwo gibt es einfach Leute, die sind nicht ganz hellen im Kopf und Menschen, die solche Daten begehen, die können nicht ganz hellen im Kopf sein. Und ja, mein Ding ist da halt einfach, warum nicht? Und irgendwo macht es auch ein bisschen Sinn, also ich meine eben mit diesen Apostel und so und eben der Judas, der Zwölfte etc. Ich kenne mich jetzt auch nicht wahnsinnig gut aus, aber
fair, also ich finde, es macht ja alles Sinn. Es ist ja crazy, dass da alles so aufgegangen ist bei dieser Rechnung. Aber ich finde einfach, als ob ein Täter so Zeugs ausgerechnet hat und dann irgendwie denkt, oh ja, okay, 21.12. muss ich jetzt das machen, weil das geht genau auf mit meiner Rechnung. Gut. Also keine Ahnung, der muss ja mega. Dann muss der ja mega auch. Dann muss der auch mega Mathe-Genie sozusagen sein oder Mathe interessiert, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es geht gar nicht so fest um Mathe. Es geht mir so darum, dass der das E-Mail geschrieben hat, einfach davon ausgegangen ist, dass es sich dabei um irgendein Ritual gehandelt hat. Und dass die Person, die die Tat begangen hat, irgendwelcher Sekte oder einer Gruppe angehört, die vielleicht irgendwelche Rituale ausübt und vielleicht dort die Zahl 8 oder die Zahl 11 eine grosse Rolle spielt, dann ist eben wirklich der kürzeste Tag, der dunkelste Tag an dem 21.12., weil das ist die längste Nacht und der kürzeste Tag.
Voll.
Und
ja, ich glaube schon, dass...
Dort sagt man ja, also und das ist halt wirklich die Nacht, wo viele so Sekten und weiss auch nicht was für irgendwelche Rituale benutzt wird, etc. Und dann ist das alles spiegelverkehrt. Und klar, ja, da hat sich einer irgendwie wahrscheinlich sehr viel Zeit genommen, um das alles auszurechnen. Aber ich glaube, irgendwo muss ich sagen, hat er einen Punkt. Und wenn das alles so schön aufgeht, dann darf man sich auch gerne mal fragen, hätte es vielleicht tatsächlich irgendwo einen Sektenhintergrund in der Tat? Ich meine, wir wissen, was passiert ist, darum sind wir so, nein, eh nicht. Aber die Leute zu dem Zeitpunkt, die haben gewusst, dass es brennt hat und die haben gewusst, dass 4 Leute gestorben sind. Und wir in dem Sinn eigentlich noch nicht gross.
Voll, ja, ich finde eben, es macht alles Sinn, aber die Ausführenden hätten sich ja all die Gedanken, die der Typ dann nachher ausgerechnet hat, auch müssen machen. Und dass da das erstens der da rausfindet, genau die Gedanken gecheckt hat und alles richtig ausgerechnet hat, ist schon ein Zufall. Und dass die Sekte oder was auch immer dahinter steckt, dass sich genau auch überleitet, ist doch auch mega ein Zufall. Also weißt du, es ist wie so aus dem... Ja, ich weiß nicht.
Ich finde es eher ein Zufall. Also, ich fände es plausibel, dass das so passiert wäre. Der Zufall finde ich, dass dann die Person das herausgefunden hat. Aber es gibt voll Leute, die konzentrieren sich auf Zahlen, auf die Sachen, die passiert sind. Vielleicht hat sich einer gedacht, so, was die Tat ist am 21.12. passiert. Ist das ein Sektending? Oder? Weil es ist naheliegend. Und dann hat er vielleicht angefangen, die Sachen, die Zahlen, die er hatte, mal anzuschauen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, da kommt man schon drauf. ich weiß nicht, ich liebe aber Rätsel und ich liebe Zahlen und ich liebe Mathe. I'm so sorry.
Und ja, fair.
Das ist einfach
das
so.
Ein
das ist da, damit. Das wäre mein Weihnachtsgeschenk, wenn ich so Zeug dürfte raus tüfteln. Und ich. Ja. Aber all das hilft ihm Georg kein Spürli weiter. Ständig wird er an seine verlorene Familie erinnert. Nicht zuletzt von den Medien, die ihn belagert und anpasst bei jeder Gelegenheit. Ich muss leider sagen, dass es das mal nicht einfach nur der Blick war. Es sind auch Leute, die ich kenne, die entweder schon mal mit mir gearbeitet haben oder ich einfach sonst mit ihnen schon mal wegen einem Beitrag im Geschäft Kontakt hatte. Ich glaube, ich rede für uns beide, dass das sogenannte Witwenschütteln, wie man dem sagt, unter aller Sau ist. Ich kenne Leute, die das machen, und ich kenne auch mehrere Arbeitgeber, die das von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verlangen. Schlussendlich ist es aber gegen die Medienethik, und wenn man das nicht machen will in den Medien, dann muss man auch nicht. Es gibt also keine Entschuldigung dafür. Und Georg kurz nach der Tat wollte das weisse Hündchen knuddeln, wo ja bei dieser Kollegin von der Carla untergebracht war, ist er dort schon von zwei Reporterinnen angepasst worden. Ein Journey hat ihn ein paar Jahre im Voraus bei einem Theater flüchtig kennengelernt und das wollte ausnutzen, um an mehr Informationen zu kommen. Ich weiss, bei den Medien ist es das höchste Gebot, mit News als erstes rauszugehen. Das ist auch gut und recht, aber nicht unter allen Umständen. Ich habe Georg auch angefragt für den Podcast für ein Interview. Das, weil er im Voraus mehrere Interviews gegeben hat. Von denen werden wir auch dann in der zweiten Folge dann noch etwas hören. Er hat mir dann aber gesagt, dass er mittlerweile keine mehr gibt, uns aber viel Glück beim Podcast wünscht, und so etwas akzeptieren wir natürlich. Fragen ist meiner Meinung nach nie ein Verbrechen, es kommt aber definitiv darauf an, wer fragt, wie man fragt und vor allem, was man fragt. Die Medien haben möglichst zuerst herausfinden, wer der Täter ist. Die Suche nach dem Mann hat sich aber in die Länge gezogen. Wir sind heute nicht darauf eingegangen, und zwar, weil wir das auf die zweite Folge möchten verschieben. Uns ist klar, dass wahrscheinlich die meisten den Fall können und auch wissen, wer der Täter ist. Vielleicht gibt es aber auch in der nächsten Folge noch ein paar Sachen, die wir nicht gewusst haben. Und für die, die den Fall noch nicht so können, bitte gehen nicht googlen. Wir wissen, es ist hart und es gibt mega viele Infos, und wir wissen, dass ihr jetzt wahrscheinlich mega hibbelig auf die Auflösung warten müsst, aber ich glaube, es lohnt sich. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Auflösung bei uns hören würdet. Und ja, es ist halt einfach schlussendlich so, dass die Medien bei allem Effort, den sie reinstecken, dass irgendwo eine Chance besteht, dass jemand halt Fake News rausgebracht hat. Vor allem jetzt in dem Fall, wie der Georg in seinem Buch auch selber beschreibt, zum Teil sehr reisserische Artikel, wo er irgendwo beschuldigt wird oder irgendwelche anderen Leute beschuldigt werden, Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden und die Medien so ihren Täter halt eben finden. Und klar, mittlerweile kann man auf irgendeinen Artikel drücken und man weiss, wer schlussendlich der Täter war. Aber ich glaube, so bei all unseren Recherchen, da kommen zum Teil Artikel führen, wo man sich so denkt, hey, was, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Und wer hat denn so etwas behauptet? Das ist meistens einfach passiert, weil irgendein weit entfernter Verwandten oder irgendwo ein Bekannten oder jemand, der einfach auch zu Rupperswil wohnt, irgendwo eine Aussage tätigt hat, die gar nicht böse gemeint war. Aber die Leute sind nicht Medien geschult, die Leute sind nicht geschult dafür, zum wissen, dass wenn so etwas passiert ist und man hat keine Ahnung vom Thema, dass man dann einfach mal zum Maul haben. Und ich arbeite selber bei den Medien. Ich bin selber eine von denen, die gerne Informationen suchen irgendwo, damit ich über ein Thema mehr erfahre. Wenn ihr nichts dazu wisst oder nichts dazu wollt sagen, dann sagt einfach nein. Ein guter Journalist akzeptiert ein Nein. Es ist natürlich immer schön, wenn er den Journalist etwas sagt, wenn er etwas wisst oder etwas sagen, wenn er etwas sagen will oder so. Auch bei positiven Themen oder bei Meinungsfragen. macht das, es ist nichts Böses und die Journalisten wollen euch nichts Böses, wirklich nicht. Die stehen draußen mit ihrer Kamera oder ihrem Mikrofon und denken, wenn mir nur jemand eine Antwort geben würde, ich möchte endlich wieder retour ins Studio, ich möchte, ja, ich habe keine Lust mehr. Aber bei solchen Themen finde ich einfach so, ist die falsche Herangehensweise von vielen Medien. Klar, es sind nicht alle, es gibt immer noch Medien, die seriös arbeiten. Und auch diese Medien arbeiten so 95% seriös, aber es gibt halt einfach gewisse Themen, da sind Grenzen irgendwie leider im Gesetz nicht so klar definiert, sodass man das halt eben, blöd gesagt, darf ausnutzen und dabei vielfach keine Rücksicht genommen wird auf die Gefühle der Angehörigen und der Opfer.
Mhm. Ich kenne es halt auch als Journalistin, wenn du den Auftrag bekommst, zu dem und dem Thema etwas machen, dann bist du froh, wenn da jemand etwas sagt. Aber ich habe halt bis jetzt eigentlich nur Good Vibes gemacht und noch nie so müssen irgendwie Witwe schütteln oder so. Ja, dann wäre es da, glaube ich, von dieser Folge. Nächste Folge kommt dann eben die Auflösung zum Ganzen und die ganze Suche nach dem Täter.
Mhm.
Was dort alles so passiert ist und wie es dann wirklich auf den richtigen Täter gekommen sind. Spoiler, es ist nicht. Es hat nichts mit dieser Sekte zu tun. Aber ich finde die Sektentheorie so scheiße. Nein.
Na also, und? Aber das ist ja, ein guter ist so Text. Es macht Sinn. Jetzt hör auf und du sagst. Nein. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die wirklich der Meinung sind, dass es Sinn macht, so wie ich. Das sind sie auch Rätselfans. Ich schenke dir nie irgendein Rätsel, irgendwie so weißt du, so einen Adventure Room oder so. Niemals. Ja, du machst es nicht gern. Du bist ein Banause. Das ist auch nicht echt.
Ja, aber
Adventure Room ist nicht echt.
Aber so Escape Room geht es meistens nicht um Zahlen. Also, außer manchmal hat es so ein Tresor oder so. Aber ja,
das
egal. Also
ein richtig geiler Escape Room gewesen, mit so richtigen Rätseln. Ich liebe das.
Ja, in der nächsten Folge hören wir, wie das den Polizei auf den richtigen Täter kommt.
True Crime Tipps. Okay, also ich habe eigentlich zwei True Crime Tipps. Der erste, den habe ich von der Sherin bekommen und gestern Abend mit meinem Vater sozusagen schon mal geschaut. Ich bin noch nicht ganz fertig.
Oh nein, ich habe schon gedacht. Aber ja. Ich habe mich schon gefreut, dass du auch fertig bist, aber ja, in dem Fall.
Nein, ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht Spoiler, ich wollte noch fertig schauen über Weihnachten. Und zwar ist es wieder eine ganz kurze Serie, das mal von SRF, und zwar brandneu, Davos 1917. Sherin war da dazu an der Premiere. Ich glaube, es war richtig nice gewesen, gell?
Ja, es sind die zwei ersten Folgen gelaufen und nachher haben wir natürlich auch nicht weiter schauen. Aber es war einfach mega cool gewesen, weil dann auch noch die Schauspieler und der Regisseur dort war und Interviews gegeben und einfach, ja, es war einfach toll gewesen. Es hat auch ein bisschen den Hintergrund zu hören. Und ich habe es natürlich jetzt schon durchgesuchtet, weil ich einfach nicht mehr können warten. Genau.
Ich glaube, als Teaser können wir einfach so geben, es geht um Zeit vom Ersten Weltkrieg, wo mehrere Parteien in der Schweiz, besser gesagt in Davos, sind. Und es passieren mehrere Intrigen und weiss auch nicht, was das Ganze passiert. Auf wahren Begebenheiten, warum es ein True Crime-Tipp ist. Das heisst nicht, dass es so passiert ist, aber es sind ganz sicher mehrere Sachen daraus passiert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es etwa so abgelaufen ist und ich möchte einfach nochmal dazu meinem Geschichtslehrer aus der Oberstufe sagen, wo bitte ist die Schweiz neutral gsi in diesem blöden Weltkrieg? Ich habe es dort schon gesagt und er hat immer gefunden, nein, die Schweiz ist neutral. Und ich fand, nein, die Schweiz ist nicht neutral. Egal.
Ja. Es geht nicht nur um Geschichte, sondern auch hauptsächlich um Spionage und wer das interessant findet. Ja, schau jetzt einfach.
Also Sherin eigentlich nicht, weil sie hat ja nicht gerne Mathe und nicht gerne Rätsel und darum schaut sie das auch nicht.
Aber dort geht es nicht um Mathe und Rätsel, es geht um Spionage, das ist was anderes.
Also gut, von mir aus. Und der zweite True Crime Tipp, den ich habe, ist mehr True und weniger Crime. Genießt einfach die ganzen Festtage mit eurer Family und euren Freunden und wem auch immer. Und genießt vor allem, dass ihr Zeit könnt mit ihnen verbringen könnt, wenn ihr könnt Zeit mit ihnen verbringen könnt. Denkt vielleicht nochmal einmal an die Geschichte, die wir euch heute erzählt haben. Ich werde jetzt damit nicht sagen, irgendwie so, es kann so schnell, irgendwie, weiß auch nicht. Aber ich glaube, wir schätzen es zu wenig, der Familie halt Zeit zu verbringen. Vor allem so an Weihnachten geht man sich gerne mal einmal auf den Geist. Und das ist auch völlig okay, aber ich glaube, wir können alle ja, zufrieden sein, dass wir es so haben für die, die es so haben.
Genau, und wir haben auch gehört, im Fall, dass die häusliche Gewalt allgemein über Weihnachten und Festtag steigt, weil halt eben alle Familien aufeinander hocken. Darum tun wir euch noch eine Nummer in der Folgenbeschreibung, falls irgendetwas ist.
Und in der Folgenbeschreibung findet ihr auch noch etwas anderes. Eine von meinen Schweineüberleitungen. Nein, und zwar unsere Webseite. Wir haben seit etwa einer Woche oder zwei es endlich geschafft, unsere Webseite online zu stellen. Bis jetzt ist sie noch recht kahl und leer und es ist noch nicht so viel drauf. Aber es werden dort drauf sicher Updates geben zu... Ja, kann man das schon sagen? Nein, ich glaube nicht. Also es wird nächstes Jahr jenste News geben und dort drauf werdet ihr ganz sicher informiert und dort drauf findet ihr auch nochmal alles, Kontaktzeuge etc., Fotos, was auch immer. Vor allem halt auch für die, die weder Facebook noch Insta haben. Heisst aber nicht, dass nur die dürfen unsere Webseite besuchen. Geht gerne mal schauen.
Und für alle anderen, ihr könnt uns auch gerne auf Facebook oder Insta oder TikTok folgen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Als kleines Weihnachtsgeschenk für uns.
Dann wünschen wir euch auch ganz viel Sternli an Weihnachten. Ganz viel Glühwein und Gurzli und Fondue Chinoise und ich weiss nicht, was es bei euch gibt. Und einfach schlönt euch die Bücher voll, geniesst es, habt eine schöne Zeit und dann hören wir uns. Ja, habt einen guten Rutsch, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Macht's gut und schöne Festtage wünsche ich euch.
Tschüss.
Tschüss zusammen.